Das Stasi-Erbe.
Nach der Besetzung der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg war das Ministerium für Staatssicherheit endgültig ausgeschaltet. Damit stellte sich die Frage, wie weiter mit der Hinterlassenschaft der Geheimpolizei, mit den Gebäuden und vor allem mit den Akten. Der Runde Tisch beschloss am 22. Januar, dass in dem Gebäudekomplex Normannenstraße eine Gedenk- und Forschungsstätte eingerichtet werden sollte. Die Stasi-Akten sollten dort aber nicht nur für die historische Forschung benutzt werden. Vielmehr sollten auch Bürger die zu ihnen angelegten Akten einsehen können und Gesetzesverletzungen der Staatssicherheit aufgeklärt werden. Damit waren Grundgedanken der Stasi-Aufarbeitung formuliert. Dann kam ein weiteres Problem hinzu. Mittlerweile kursierten die ersten Gerüchte über die Verstrickungen von führenden Oppositionellen und Wortführern der demokratischen Revolution als Informanten und Agenten der Staatssicherheit. Der bis dahin geheime Begriff inoffizieller Mitarbeiter, IM, machte nun öffentlich die Runde. In anonymen Schreiben an den Runden Tisch und in Informationen von MFS-Offizieren an den Westdeutschen Verfassungsschutz wurde unter anderem der Spitzenkandidat des demokratischen Aufbruchs, Wolfgang Schnur, als ein solcher IM genannt. Als langjähriger Rechtsanwalt der Opposition hatte er hunderte von höchst vertraulichen Gesprächen geführt. Das Gerücht bestätigte sich. Auf den Fall Schnur folgten viele andere. Wenige Tage nach der Wahl wurde auch der Vorsitzende der SPD, Manfred Ibrahim Böhme, enttarnt. Die ersten IM-Fälle sorgten für Verunsicherung am Runden Tisch. Wollte man diese Enttarnungen? Wer würde in Zukunft Zugriff auf diese brisanten Informationen haben? Wie könnte man Missbrauch verhindern? Der Runde Tisch entschied sich dafür, die elektronische Personenkartei zu zerstören. Alle Magnetbänder wurden vor laufenden Kameras zerschreddert. Die Papierkartei blieb aber erhalten. Die neu gewählte Volkskammer beschloss, alle Abgeordneten auf eine IM-Tätigkeit überprüfen zu lassen, nahm die Ergebnisse aber in nicht öffentlicher Sitzung entgegen, was die Gerüchteküche noch mehr anheizte. Mittlerweile spielten die Stasi-Akten eine wichtige Rolle in den Verhandlungen über den Einigungsvertrag. DDR-Innenminister Peter Michael Distel und sein Westkollege Wolfgang Schäuble waren sich schnell einig. Die Akten sollten unter Verschluss beim Bundesarchiv bleiben und möglichst vernichtet werden. Ministerpräsident de Maizière befürchtete Mord und Totschlag für den Fall einer Öffnung. Aber die beiden Regierungen stießen mit ihren Plänen auf entschiedenen Widerstand in der Volkskammer und bei der Mehrheit der Bevölkerung. Das DDR-Parlament verabschiedete am 24. August 1990 ein Gesetz über die Stasi-Akten, das weitreichende Einsichts- und Überprüfungsmöglichkeiten vorsah. Durch den Einigungsvertrag drohte es allerdings, nach wenigen Tagen wieder außer Kraft zu treten. Aus Protest dagegen besetzten Bürgerrechtler am 4. September 1990 die ehemalige Stasi-Zentrale und drohten mit einem Hungerstreik. Nach 2 Wochen harter Verhandlungen gaben die Regierungen nach. Per Zusatzklausel wurde im bereits unterzeichneten Einigungsvertrag der Bundestag beauftragt, ein eigenes Stasi-Unterlagengesetz nach den Grundsätzen der Volkskammer zu schaffen. Am 3. Oktober 1990 ernannte die Bundesregierung Joachim Gauck zum Sonderbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Ende 1991 trat die endgültige gesetzliche Regelung in Kraft. Sie sah persönliche Akteneinsichten und Überprüfungen von Politikern und anderen Personengruppen auf eine IM-Tätigkeit vor. Außerdem standen die Akten für die historische Forschung bereit. Trotz einiger Vernichtungen blieb eine gigantische Menge von Stasi-Akten übrig. Etwa 180 laufende Kilometer Papier, eine Strecke von München nach Nürnberg.
Bemerkenswertes. Freiheit für meine Akte. Mittlerweile haben mehr als 1 Million Bürger ihre Stasi-Akten bei der Gauck-Behörde gelesen, um zu erfahren, wie sie beobachtet wurden und wer die Spitzel waren. Es gab aber auch gute Nachrichten beim Blick in die Akten. Zum Beispiel, wenn man erfuhr, dass ein guter Freund sich geweigert hatte, mit der Stasi zusammenzuarbeiten. Manche Leute fanden in den Akten sogar Briefe, die sie nie erreicht hatten.